Apartment Paradox, jeden Mittwoch zwischen 19 und 20 Uhr bei Radio Helsing hier auf 92,6.
Maintenant, construire une idée de révolution dans laquelle la singularité est riche et fort, puissante et coopérative.
Wie Revolutionen nicht gemacht werden sollen, wissen wir mittlerweile aus der geschichtlichen Erfahrung. Die Orientierung auf den Staat war immer ein Hindernis für Emanzipation. Es geht also mit Holloway gesprochen darum, die Welt zu verändern, ohne die Macht zu übernehmen.
Manche haben sich vielleicht schon die Frage gestellt, wer eigentlich im Jingle zu dieser Sendung, jetzt außer meiner Stimme, denn da noch zu hören ist. Das Rätsels Lösung, und ich glaube, ich habe es auch schon einmal erwähnt, ist das ist die Stimme von Antonio Negri. Und heute, für die heutige Sendung, passt dieser Jingle dann unheimlich gut, weil gehen wir jetzt heute unter anderem auch um seine Person, gehen wir jetzt heute um etwas sehr theoretisch Gehaltenes, und zwar um den Operismus oder eben auch Postoperismus. Zu hören gibt es nämlich den Mitschnitt einer Buchvorstellung, die im Februar 2007 in Graz stattgefunden hat. Und zwar wurde da das Buch Postoperismus von der Arbeiterautonomie zur Multitude, Geschichte und Gegenwart, Theorie und Praxis präsentiert. Dieses schöne und sehr empfehlenswerte Buch ist in der Reihe Theorie.org erschienen. Diese Reihe Theorie.org wird vom Schmetterling Verlag herausgegeben. Also mittlerweile gibt es, glaube ich, schon bald ein Dutzend an sehr guten und sehr lesenswerten Einführungen zu so Themen wie Internationalismus, Feminismus, Maoismus und so weiter. Und unter anderem ist eben auch im Jahr 2006, Ende 2006, dieser Band Operismus oder eben Postoperismus erschienen. Wer mehr Informationen über diese Reihe als Gesamtes haben möchte, sei auf die Homepage verwiesen, www.theorie.org. Der Postoperismus-Band wurde verfasst von zwei Wiener Autoren, und die beiden haben eben das Buch im Februar in Graz auch präsentiert. Die beiden Autoren sind zum einen der Martin Birkner und zum anderen der Robert Voltin. Robert Voltin war eingangs zur Sendung auch schon kurz mit einem Satz zu hören. Vielleicht noch ein paar Sätze zu den beiden Autoren, entnommen vom Einband des Buches. Martin Birkner ist da zu lesen, war 10 Jahre lang fordistischer Angestellter, studierte Philosophie und politische Theorie in Wien und Neapel, legt gerne Platten auf, schreibt, ist geringfügig beschäftigt und politisch aktiv. Zu Robert Voltin ist da zu lesen. Robert Voltin studierte Sprachwissenschaft und Philosophie, war jahrelang in der autonomen Szene aktiv und ist es heute noch. Er beschäftigt sich mit autonomer und operistischer Theorie und Praxis und ist Autor von Und wir bewegen uns doch, soziale Bewegungen in Österreich. Erwähnenswert und wichtig bei den beiden Autoren ist vielleicht auch noch Folgendes. Beide sind nämlich, oder schreiben, zum einen und sind Mitherausgeber, Redakteure der in Wien erscheinenden Zeitschrift Grundrisse, die einige vielleicht ohnehin schon kennen. Ansonsten seid auch auf die Seite www.grundrisse.net verwiesen. Soweit einmal zum Buch und zu den beiden Autoren. Bevor wir jetzt wirklich einsteigen und in dieser Stunde jetzt viel über Operismus, über Postoperismus hören werden und hoffentlich dann vielleicht so manche meiner Hinweise und Verweise, die es in den Sendungen oft gibt, auf diese Theorietradition dann auch klarer werden. Bevor wir dazu also wirklich zum Buch kommen, noch eine kurze Eingangsbemerkung der beiden Autoren, warum sie das Buch überhaupt gemacht haben, was die dahinterstehende Motivation gewesen ist.
Die Motivation, das Buch zu schreiben, also für mich persönlich ist, also Teil meines Begehrens, also mein Begehren beschränkt sich nicht nur auf das alltägliche Leben und den Politaktivismus, sondern ist auch Theorie und die Auseinandersetzung mit theoretischen Sachen. Dann ein zweiter Punkt ist, wir versuchen in dem Buch Strömungen darzustellen, die radikale Bewegungen mit Theorie verknüpfen. Also wo die Vielfältigkeit der Bewegungen, des Denkens, das mit Klassenkämpfen verbunden ist und mit Revolten. Und durch diese Theoriearbeit wollen wir auch die Handlungsfähigkeit politischer Bewegungen oder sozialer Bewegungen oder die Chancen dazu schaffen, das zu verstärken. Und dann gibt es einen vierten Punkt, der wirklich wichtig ist.
Der nicht zuletzt aus meiner Tradition herkommt, da ich eben in einer sehr orthodoxen Art und Weise oder dogmatischen Art und Weise ja irgendwie aus dem Marxismus komme und es in Wien ja irgendwie eine sehr starke ja, trotzkistische Hegemonie in der Linken gibt. Und insofern denke ich immer, ist es auch sehr wichtig aufzuzeigen, dass man mit Marx anders denken kann als in Kategorien von ja, Machtübernahme, Partei und Staat. Und insofern ist es mir halt ein Anliegen, aufzuzeigen, dass es auch 2007 noch ein marxistisches Denken gibt, das lebendig ist und irgendwie der Zeit angemessen.
Bevor Martin Birkner eine detaillierte Inhaltsangabe zum Buch geben wird, gibt es noch ein Zitat zu hören von Robert Voldin. Ein Zitat aus dem Buch, das auch inhaltlich so den Rahmen absteckt, um den es in dem Buch geht, wie dieses Buch und wie diese theoretische Tradition zu verstehen ist. Also jetzt nochmal kurz Robert Voldin und im Anschluss daran eine detaillierte Inhaltsangabe zum Buch von Martin Birkner.
Wie Revolutionen nicht gemacht werden sollen, wissen wir mittlerweile aus der geschichtlichen Erfahrung. Die Orientierung auf den Staat war immer ein Hindernis für Emanzipation. Es geht also mit Holloway gesprochen darum, die Welt zu verändern, ohne die Macht zu übernehmen. Die großen leninistischen Modelle sind gescheitert und wurden von einer Vielfalt an Bewegungen abgelöst, die sich an partikularen Identitäten orientierten. Diese zwangen den Kapitalismus zwar zu Veränderungen, eine gesamtgesellschaftliche revolutionäre Perspektive ging dabei jedoch verloren. Erst jetzt mit dem Aufkommen der globalen Protestbewegung wagen wir es wieder, über den Kapitalismus hinauszudenken. Wir haben in dieser Einführung verschiedene Stränge operaistischer bzw. postoperaistischer Theorie und Praxis zusammengeführt. Ihre Differenzen sollten zwar kritisch, aber nicht negativ gesehen werden, weil es keine Gewissheit über den Weg geben kann, sondern verschiedene Herangehensweisen diskutiert und in den Bewegungen ausprobiert werden müssen. Dieser experimentelle Charakter der Revolution ist auch der Grund für die manchmal eklektizistisch oder willkürlich erscheinende Zusammenschau. Es geht darum, sich in die Auseinandersetzungen um die Produktion von Körper und die Geschlechterordnung einzumischen. Es ist aber um nichts weniger wichtig, wenn Arbeiterinnen in den Weltmarktfabriken auf unter Anführungszeichen traditionelle Weise mit Streiks oder über den Aufbau gewerkschaftlicher Organisation gegen ihre Ausbeutung kämpfen. Manchmal bereitet das Verhältnis zwischen Theorie und Praxis aber Probleme.
Okay, nach diesem sozusagen brutalen Umriss dessen, was wir mit dem Buch vorgehabt haben, stelle ich jetzt kurz oder mache so einen kurzen Durchgang durch das kommentierten Durchgang durch das Inhaltsverzeichnis und werde dann versuchen, eben ganz kurz historisch gerafft auch die Entwicklung des operaistischen Denkens und der Bewegung in Italien nachzuzeichnen. Allerdings nicht so, wie wir das sonst immer machen, über die historische Erzählung, sondern stärker aufgehängt an einzelnen zentralen Begriffen des operaistischen Denkens, die sozusagen dann auch in weiterer Folge von zentralem Interesse sind. Das Buch beginnt mit einer historischen Erzählung, also so wie ich es jetzt schon irgendwie gesagt habe, wie ich es nicht machen werde, nämlich mit der Erzählung der Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte des operaistischen Denkens in Italien der 50er bzw. 60er Jahre, leitet dann über die Entwicklung dieser operaistischen Begrifflichkeit in ihren Verhältnis mit den sozialen Bewegungen und Klassenkämpfe der 60er Jahre, des heißen Herbsts 69, der Militarisierung und Veränderung der Bewegung in den 70er Jahren, über zur Zerschlagung der radikalen Linken durch staatliche Apparate und durch das Militär. Das führte zur Exilierung von vielen militanten Aktivistinnen. Viele von denen sind nach Frankreich geflohen, vor allem nach Paris. Das ist auch dann der zweite Block. Er nennt sich Diaspora und Transformation und behandelt die Weiterentwicklung oder die Verstreuung operaistischer und autonom-marxistischer Ansätze eben in Frankreich über diese Schiene der exilierten Aktivistinnen, die dort mit poststrukturalistischen philosophischen Theorien in Berührung kommen. Ein zweiter Teil in diesem Kapitel widmet sich da, also heißt, wir wollen alles von der Arbeiterautonomie zur autonomen Militanz in Westdeutschland und zeichnet eben diesen Verlauf der Bewegungen in den 70er Jahren, der Versuche militanter Organisation in den Fabriken bis hin zu den Häuserkämpfen und eben dieser Entwicklung der radikalen Linken in Deutschland auch nach. Und der dritte Teil heißt Autonomist und Open Marxism und beschreibt die Fortwirkung und Umformung dieser theoretischen Ansätze im angloamerikanischen Raum, sowohl auf den britischen Inseln als auch in den USA. Dann kommt so das theoretische Hauptstück des Buches, heißt Schrei und Multitude. Da sind schon zwei zentrale Begriffe, die zwei von den drei Unterkapiteln dieses Teils anzeigen. Der Schrei, am Beginn war der Schrei ein zentraler Begriff der Theorie von John Holloway, der eben bekannt wurde mit dem Buch Die Welt verändern, ohne die Macht zu übernehmen. Seine theoretische Entwicklung wird ebenso nachgezeichnet wie zentrale Aspekte seines Denkens in diesem Buch. Ein weiterer Teil handelt eben ausgehend von diesen theoretischen Strängen, die wir historisch am Anfang vorgezeichnet haben, handelt von Empire und Multitude, also von Hart und Negri. Auf das geht der Fuzzi dann eh genauer ein. Und ein drittes Unterkapitel behandelt die Grammatik der Multitude, das Buch, oder nicht nur das Buch, sondern auch die Zugänge von Paolo Virno, eines ebenfalls aus der italienischen Autonomia kommenden Theoretikers. In einem weiteren Punkt oder Kapitel, das nennt sich Kritik und Kopplung, versuchen wir, zwei Schienen der Kritik darzulegen, die am operaistischen respektive postoperaistischen Denken geübt wird. Zum einen eine Kritik an postoperaistischen Theorien aus der Perspektive einerseits des klassischen Operaismus, über diese Trennung werde ich dann noch etwas sagen, und diese Kritik ist sehr stark auch inspiriert von der sogenannten Weltsystemperspektive von Immanuel Wallerstein. Und der zweite Punkt in Kritik und Kopplung behandelt feministische Kritiken an postoperaistischen Theorien, aber auch die Auseinandersetzung um den Begriff der Biopolitik. Und im letzten Teil, der übertitelt ist mit Bewegung und Organisierung, wird anhand von vier Beispielen versucht, Bewegungen vorzustellen, sehr kurz anzureißen, die sich in ihrem politischen Aktivismus, in ihrem politischen Handeln auch auf postoperaistische Theorien beziehen. Zum einen die Entwicklung die neuere Entwicklung der radikalen Linken in Italien, vom Jabasta-Netzwerk der 90er Jahre bis hin zu den Disobedienti, die es mittlerweile ja auch nicht mehr gibt. Der zweite Punkt behandelt nennt sich Prekarisierung in Aktion und behandelt den Prozess des Euromayday, wo wir auch aktiv sind, eben diese Versuche, europäisch und hoffentlich bald auch transnational und nicht mehr nur europäisch, neue Aktionspolitik und Kampfformen entlang dieser Fragestellung von Prekarisierung von Arbeit und Leben zu finden. Der dritte Punkt setzt sich aus der Perspektive eines Kollektivs, nämlich das Colectivo Situaciones aus Buenos Aires, mit den Aufständen in Argentinien im Jahr 2001 auseinander, die auch neben eben, wie der Name schon sagt, situationistischen Ansätzen von Theorien Hart und Negres, aber auch von Holloway beeinflusst sind. Und der letzte Punkt behandelt so etwas wie eine postoperaistisch inspirierte antirassistische Politik am Beispiel der in Deutschland beheimateten Gruppe
Kanakatai. Tan egoísta hasta que no te pase a vos, no vas a entender, clásico individualista. Decido que no te quiero escuchar, decido no formar parte de tu plan.
Musikalisch wurde es jetzt übrigens Ataque Siete Siete aus Argentinien mit Setentistas. Und die Nummer passt eigentlich recht gut rein, weil weiter gehen wir jetzt mit einem historischen Abriss, einem etwas ausführlicheren Blog, dauert so ungefähr 20 Minuten jetzt, einem ausführlichen Blog von Martin Birkner über die Geschichte des Operismus. Da kommen wir jetzt natürlich zur Situation in Italien in den 60er Jahren, aber eben auch rauf dann später bis 77. Also im Folgenden einmal dieser historische Überblick, dieser historische Abriss zum Operismus.
Die Geburtsstunde des Operismus als theoretische Konzeption ist zu Beginn der 60er Jahre in Italien. Es war so, dass damals im Rahmen der traditionellen Arbeiterinnenparteien, der kommunistischen, aber auch der sozialistischen Partei, eine Gruppe junger Intellektueller versucht hat, die Beziehungen zwischen diesen politischen Organisationen und der, ja, traditionellerweise hat man gesagt, der Klasse an sich, nämlich den Arbeiterinnen in den Fabriken wieder zu finden. Es war so, dass nach Ende des Zweiten Weltkriegs und nach der Niederschlagung des Faschismus diese großen Organisationen, traditionellen Organisationen der Arbeiterinnenklasse hauptsächlich daran interessiert waren, den nationalen Staat ins Laufen zu laufen zu bekommen und auch die Ökonomie aufzubauen, um zu einer funktionierenden Volkswirtschaft zu kommen und die Fragen der Revolution, die ja handfest gegen Ende des Faschismus von den unter Waffen stehenden Partisaninnen und Partisaninnen aufgeworfen wurde, ja, zu transformieren in eine Bewegung eben des Aufbaus des Staates oder der Nation oder der Wiederherstellung. Einige junge Intellektuelle fanden sich im Umfeld dieser klassischen Parteien Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre zusammen, um Gegenstrategien zu entwerfen. um Strategien zu entwerfen, die sozusagen diese Verbindung zwischen Organisationen, den traditionellen Organisationen und der Arbeiterinnenklasse wiederherstellen sollten. Das Konzept, das sie entwickelten, um an diese Fragestellung heranzugehen, war ein alternatives soziologisches Konzept, würde ich sagen. Der Begriff wird uns wieder einig bekannt sein, die sogenannte Konry-Czerka-Mituntersuchung, heute sagt man gerne militante Untersuchung dazu, war der Versuch, mit der Konzeption eines Fragebogens, also das war ganz klassisch, diese jungen Intellektuellen sind vor die Fabrikstore gegangen, in den norditalienischen großen Fabriken, dort Erhebungen anzustellen über die Arbeits- und Lebenssituation der Arbeiterinnen, über ihr Verhältnis auch zu den politischen Organisationen und über, also schon vor dem Hintergrund, Perspektiven des Klassenkampfes in diesen Fabriken auszuloten und zu befördern. Das wurde allerdings sehr schnell insoweit von der Realität überholt oder eingeholt, dass schon zu Beginn der 60er Jahre, 1962, könnte so ein Datum sein, es zu sehr starken und spontanen Kämpfen in den norditalienischen Industriezentren gekommen ist, und zwar zu Kämpfen und Streiks, Besetzungen, die nicht von den klassischen Organisationen angeführt oder angeleitet oder ins Werk gesetzt wurden, sondern die aus einer spontanen Bewegung der Arbeiterinnen und Arbeiter in den Fabriken gekommen ist. Dieses erste Aufbrechen der sogenannten Arbeiterautonomie, wie es dann geheißen hat, nämlich des eigenmächtigen Handelns der Arbeiterinnen und Arbeiter, führte dann auch innerhalb der Theoretikerinnen und Theoretiker des Operismus sehr schnell zu Diskussionen und dann auch zu Spaltungen. Es ging um die Frage, inwieweit es noch Sinn hat, diesen ursprünglichen Versuch in diesen klassischen Organisationen etwas zu verändern, einen Sinn, inwieweit das noch einen Sinn macht. Der Großteil dieser Aktivistinnen hat dann mit diesem Konzept gebrochen und infolge der 60er Jahre versucht, eigene Gruppierungen aufzustellen. Es gab ganz viele Zeitungsprojekte, die im Rahmen der 60er Jahre entstanden sind und die versucht haben, auf dieser Höhe der, und das ging dann in den 60er Jahren, wurde dann eben schnell auch stärker, auf dieser Ebene der Arbeiterautonomie, wie es genannt wurde, Organisationsformen und einen Ausdruck für die Kämpfe zu finden, die sich nicht mehr an den Parteien orientierten. Die militante Untersuchung war ein Projekt, das, wie gesagt, von außen auch an diese Fabriken herangetragen wurde. Es gibt da verschiedene Berichte, wie gut das funktioniert hat. Es ist allerdings ein Instrumentarium, das bis heute oder heute vielleicht verstärkt wieder weiterlebt, um zu versuchen, im Rahmen einer Suchbewegung linksradikaler Politik auch auszuloten, inwieweit oder anzuerkennen, dass eine Selbstverständigung und eine Diskussion über diese Punkte der Arbeits- und Lebenszusammenhänge unbedingt notwendig ist, um nicht quasi ja von außen in diesem klassischen von oben herab Staat- bzw. Politikmodell verhaftet zu bleiben. In den 60er Jahren war die politische Perspektive dieser autonomen und sich radikalisierten Klassenkämpfe sehr eng an die Lohnfrage gekoppelt. Also auch wenn man diese Dokumente anschaut, der Hebel, mit dem die Arbeiterinnen und Arbeiter der Großindustrie und auch vor allem die politischen Kader der operaistischen Gruppierungen versucht haben oder theoretisiert haben oder auch praktiziert haben, den Kapitalismus über sich selbst hinauszutreiben, über sich hinaus zu kippen, war die Lohnfrage. Nämlich immer einen Lohn zu fordern, einen höheren Lohn zu fordern, und zwar vor dem Hintergrund der direkten Aktion in den Fabriken, auch der Zerstörung in Fabriken und so weiter. Diese Frage des Lohns war so lange im Zentrum, solange die Subjekte dieser Kämpfe tatsächlich, zumindest zum größten Teil, die sogenannten Massenarbeiter waren. Und Massenarbeiter war ein Begriff, der versucht hat, die Klassenzusammensetzung, und zu diesem Begriff komme ich dann auch noch, dieser Subjekte in den norditalienischen Großindustriezentren zu beschreiben. Eine sehr einheitliche Art und Weise zu arbeiten und zu leben und eine dadurch, dass sehr viele dieser Massenarbeiter aus dem agrarischen Süden Italiens zugezogen wurden oder in die norditalienischen Städte strömten, auch eine Klassenzusammensetzung, die aufgrund dessen, dass sie eben aus dem agrarischen Süden kommt, nicht durch die Schule der kommunistischen Parteien oder der Gewerkschaftsbewegung gegangen sind und deshalb eine sehr radikale und spontane Aktionsformen auch gewählt haben. Die Klassenzusammensetzung als Begriff war eben der Versuch, einerseits zu beschreiben, wie von Seiten des Kapitals die Arbeiterinnen und Arbeiter zusammengebracht werden, um zu produzieren, als sogenannte technische Klassenzusammensetzung. Auf der anderen Seite, und der Begriff hieß dann politische Klassenzusammensetzung, war es aber auch der Versuch auszuloten, inwiefern diese Arbeiterinnen und Arbeiter in den Prozessen der autonomen Selbstorganisation ihre Kämpfe vernetzen, ihre Kämpfe führen, ohne von diesen großen Organisationen angeleitet zu werden, ja meistens auch gegen die Intention und gegen die Politik dieser großen Organisationen. Zugespitzt hat sich die Situation in Italien dann wie mancherorts, hier nicht, 1968, wie es in Italien dann aber hieß, im langen Mai, der nicht 1968 schon wieder vorbei war, sondern einen ersten Höhepunkt gefunden hat im sogenannten heißen Herbst des Jahres 1969. Es kam zu massenhaften Aufständen, zu Betriebsbesetzungen, zu politischen Streiks, die ein bis dato nicht gekanntes Ausmaß erreicht haben. Parallel dazu schaltete sich aber die Universität ins Geschehen ein. Und Studierende, vor allem, aber nicht nur in den Norditalien oder von Rom nach Norden, gab es aber auch im Süden, besetzten massenhaft Universitäten, setzten alternative Lehrpläne ein, die traditionellen Prüfungsrhythmen aus und suchten diesen Kontakt zur Arbeiterinnenklasse. Und im Gegensatz zu zum Beispiel Deutschland, von Österreich mal gar nicht zu reden, ist das in Italien in dieser Konstellation eines sehr radikalisierten politischen Klimas auch gelungen. Also es gab tatsächlich diese Verbindungen in den Kollektiven, teilweise auf den Universitäten, dass Arbeiter auch auf Universitäten gegangen sind, um gemeinsam Kämpfe zu führen und dass vor allem natürlich aber auch die Studierenden sich an den Kämpfen der Arbeiterinnen und Arbeiter beteiligt haben. Mit dieser Veränderung der sozialen Situation kam es auch zu einer Veränderung in der politischen Landschaft. Es war so, dass viele Gruppen der radikalen Linken, also die drei größten Gruppen, hatten jeweils so über 10.000 Mitglieder Anfang der 70er Jahre, also das aktive Mitglieder. Also das war schon eine ziemlich große Dimension, nicht nur quantitativ, führten eben verstärkt zu Beginn der 70er Jahre Diskussionen, was diese Veränderung der Kämpfe bedeutet. Nämlich diese Veränderung auch der Subjekte, die nicht nur dem geschuldet war, dass die Universitäten in die Kämpfe eingetreten sind, also die Studierenden, sondern dass auch das Kapital auf diese autonomen Kämpfe der Arbeiterinnen und Arbeiter versucht, eine Antwort zu finden. Eine Antwort, die auf der einen Seite in Umstrukturierungen der großen Industrie sich ausgedrückt hat, in der Verschiebung, in der Versetzung von Militanten in andere Betriebe, in andere Abteilungen, natürlich dann auch zu massenhaften Entlassungen. Damit einher geht auch eine politische Antwort von Seiten des Staates. Die Bewegung war so stark, dass offensichtlich der Staat auf die Karte der Gewalt gesetzt hat, weil die traditionelle Karte der politischen Integration wirkungslos geworden war. Die sogenannte Strategie der Spannung, die beginnt im Jahr 1969 mit einem Bombenattentat in Mailand. Das wurde den Linken in die Schuhe geschoben. Wie sich dann später auch offiziell herausgestellt hat, war es, und das wird dann in den 70er Jahren tendenziell so bleiben, eine Melange aus Leuten aus dem Sicherheitsapparaten, aus faschistischen Organisationen bis hinein in die traditionellen politischen Parteien, die in diesem Klima auch zu gewalttätigen Anschlägen beitragen, um sozusagen Italien zu stabilisieren und den Ruf auch nach einem autoritären Regime wachzuhalten. Also es gab, glaube ich, 1970 den letzten Putschversuch in Italien, wo wirklich Bewaffnete im Innenministerium gestanden sind. Zusätzlich kommt es zu Beginn der 70er Jahre zum Auftreten der zweiten, der autonomen Frauenbewegung in Italien, die in Italien, im Italien zu wahrscheinlich der stärksten zweiten Frauenbewegung geführt hat. Es war so, dass einerseits die Unzufriedenheit mit den sexistischen Strukturen innerhalb der linken Organisationen dazu geführt hat, dass Frauen aufbegehrt haben, dass sehr schnell es im Laufe des Beginns der 70er Jahre zu massenhaften Austritten aus den Organisationen gekommen ist und dass die Fragestellung dann aber auch von dieser politischen Praxis und der Selbstorganisation der Frauen in der autonomen Frauenbewegung auch dazu geführt hat, dass man sich theoretisch auseinandersetzt mit den Fragestellungen ja auch marxistischer Theorie und der Rolle der Lohnarbeit bzw. der Nichtrolle der Haus- und Reproduktionsarbeit. Über diese Diskussion oder in Aufnahme dieser Diskussion, dieser Vervielfältigung der Bewegung, also nicht mehr nur des Massenarbeiters in der Großfabrik, sondern eben auch der Studierenden, der Frauen, der Underground-Musik, der Schwulen- und Lesbenbewegung, die sehr schnell und auf einer sehr breiten gesellschaftlichen Ebene diese Subjektivitäten in der gesellschaftlichen Auseinandersetzung in den 70er Jahren multipliziert haben, gibt es dann den Versuch, aus einer operistischen Perspektive heraus diese Form der Klassenzusammensetzung oder der sozialen Zusammensetzung auch zu debattieren. Und hier kommt es zu einem, denke ich mir, wichtigen Bruch in der operistischen Theoriebildung mit der Figur des sogenannten Operaio Sociale, des gesellschaftlichen Arbeiters, der diese Figur des Massenarbeiters ablösen sollte. Ich verwende jetzt die männliche Form, weil das tatsächlich in Italien auch, obwohl der gesellschaftliche Arbeiter schon Rücksicht nimmt, sozusagen auf diese Kämpfe der autonomen Frauenbewegung, noch als männliche Figur bezeichnet wurde. Und dies führte dann auch zu einem Aufbrechen oder zu einer Spaltung der radikalen Linken oder auch im operaistischen Denken. Der gesellschaftliche Arbeiter ist eine Figur, die ja entwickelt wurde von Antonio Negri, auf den wir dann ja noch zu sprechen kommen werden. Er war damals der wichtigste Theoretiker und eine Zeit lang auch der nationale Chef von der Gruppe Potere Operaio, zu Deutsch Arbeitermacht, die zentrale politische Organisation des Operaismus Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre darstellt. Und die Figur des gesellschaftlichen Arbeiters führte, also nicht diese Figur, parallel zum Auftreten der Diskussion um diese Figur der Klassenzusammensetzung kam es auch zu Spaltungen und zur Auflösung der klassischen Organisationen der radikalen Linken oder auch zur Auflösung von Potere Operaio. Während diese Organisationen bei allem vom Klassenkampf und vom Fabrikskampf ausdenken, noch einen durchaus leninistischen politischen Überbau hatten, wo es dann sehr stark schon ab einem bestimmten Punkt um diese Frage der Machtübernahme ging und um die Frage der Zentralisierung der Partei, bedeutete die Figur des gesellschaftlichen Arbeiters auch den Kampf auf Ebene der Gesellschaft zu entwickeln und nicht mehr nur auf Ebene der Fabrik. Also es gab dann auch diesen Begriff der Fabrica Sociale, der gesellschaftlichen Fabrik, die anzeigen sollte, dass die Klassenkämpfe die Fabrik verlassen, also beziehungsweise nicht die Klassenkämpfe die Fabrik verlassen haben, aber dass die Fabrik verlassen hat und sich auf die gesamte Gesellschaft ausgedehnt hat. Analog dazu war der Kampf um die Lohnfrage, war es nicht mehr möglich, den Kampf um den Lohn im Betrieb auch zur zentralen Scharnierstelle des Klassenkampfes zu machen oder ihn so zu sehen, sondern es wurde auf allen gesellschaftlichen Bereichen analog zur Vielfältigkeit der Subjekte, die damals eben gekämpft haben, der Kampf in die Gesellschaft hineingetragen und das bedeutete aus Sicht des Operaismus damals der Kampf gegen den Staat. Also nicht mehr der ökonomisch determinierte Kampf gegen das Kapital, sondern der Kampf gegen den kapitalistischen Staat und parallel dazu aber zu einem Abkommen von der klassischen Figur der leninistischen Partei hin zu einer Verteilung der gesellschaftlichen Kämpfe und auch der organisatorischen Kerne in die sogenannten, also übersetzt, Gebiete. Das heißt in die Wohnvierteln, in die verschiedenen Städte und die Idee dahinter war, lokale Kerne, die aktionsfähig sind, zu schaffen. Und das ging aber natürlich einher mit einer zunehmenden, oder nicht natürlich, mit einer zunehmenden Militarisierung der Bewegung. In den 70er Jahren nahmen diese Kämpfe dann eben auf der einen Seite zunehmend allgemein gesellschaftliche Formen an, auf der anderen Seite führte die Militarisierung der Bewegung aber auch zu einer militärischen Antwort des Staates. Ich gehe jetzt nicht ein auf diese Bewegungen der Fabriksguerilla oder der Roten Brigaden, sondern möchte eigentlich nur mehr hinweisen auf die Bewegung von 1977, die ja als ein zweiter Höhepunkt oder als auch das Ende des langen Mais, der 1968 begonnen hat, bezeichnet. 1977 kam es in verschiedenen italienischen Städten, vor allem, also auch in Padua, vor allem aber in Bologna und in Rom, zu, ja, man kann sagen, massenhaften Aufständen von jungen Arbeiterinnen, von Frauen, von den sogenannten Stadtindianern, also subkulturell organisierten Spontis, sag ich mal. Und das gipfelte dann einerseits in der Belagerung der Stadt Bologna durch diese Bewegung. Das wurde dann tatsächlich militärisch gelöst, also mit Panzern, die dann in die Stadt hineingefahren sind und diese Barrikaden weggeräumt haben, und wo es auch dann schon regelmäßig der Blutzoll auch immer höher wurde und gipfelte in einer Demonstration in Rom, die sich auch sehr militant entladen hat. Und im Rahmen dieser Auseinandersetzung kam es sowohl zu großen Spannungen innerhalb der verschiedenen Gliederungen der radikalen Linken, aber vor allem zunehmend zu einer militärischen Antwort des Staates. Und diese militärische Antwort gipfelte dann natürlich auch mit einer Aufschaukelung auf der anderen Seite. Also es gab eben 1978 dann die Entführung von Aldo Moro, und im Jahr 1979, nämlich am 7. April, kam es dann zu einer generalstabsmäßigen Razzia bei ganz, ganz vielen autonomen Aktivistinnen und Aktivisten. Es kam zu Massenverhaftungen und zu massenhaften Einkerkerungen. Also es gibt da verschiedene Zahlen, aber es geht immer in die zweistellige Tausender Höhen der Leute, die damals festgenommen, verhaftet wurden, die dann eingesperrt wurden, beziehungsweise die sich ihren Urteil durch die Flucht ins Ausland entzogen haben. Das gilt so als das Ende dieser ersten Bewegung. Also in Italien war es so, dass die 80er Jahre gelten an und für sich als so eine Phase der Depression oder der Niederlage, was nur teilweise stimmt, weil es gleichzeitig zu erstens gab es trotzdem sehr radikale und große Streiks in den 80er Jahren, und auf der anderen Seite wurde die Frage von Migration und Rassismus zu einem sehr wichtigen Thema, nicht nur in der radikalen Linken. Und im Laufe dieser 80er Jahre wurden eben die sogenannten Centri Sociali, also besetzte Kulturen, vor allem soziale Zentren, die über ganz Italien verteilt waren, zu einer ganz wichtigen Scharnierstelle und Angelstelle, wo die Koordination von politischen Kämpfen noch stattgefunden hat. Und dieses Überdauern, auch dieser Zeit der Depression, führte dann in den 90er Jahren, Anfang der 90er Jahre, zum sehr starken Kämpfen auf den italienischen Universitäten. Also es kam wieder zu massenhaften Besetzungen, zu Auseinandersetzungen über Fragen von der Verschlechterung auf den Universitäten. Und auf der anderen Seite kam es eben zu Bewegungen entlang der Frage des Kampfs gegen den Rassismus und auch zur Selbstorganisierung von migrantischen Gruppierungen. Und also ein ganz wichtiger Punkt für die italienische Linke war dann natürlich auch der Aufstand der Zapatistas im Jahr 1994 und also ab 1999 dann diese neue Aufbruchsstimmung, die sich in der globalen Protestbewegung manifestiert hat. Also diese Tatsache, dass ich vorher schon erwähnt habe, dass sehr viele dieser militanten Aktivistinnen eben das Land verlassen haben und hier vor allem sehr viele davon nach Frankreich, respektive nach Paris gegangen sind, weil die Regierung in Frankreich diese Leute nicht ausgewiesen hat und zurückgeschickt hat. Und so bildete sich jetzt, zumindest im Rahmen der theoretischen Auseinandersetzung, unter anderem rund um Toni Negri, aber nicht nur, neue Zusammenhänge in der Diskussion. Und viele dieser Aktivistinnen und Aktivisten kamen eben dort mit philosophischen Theorien in Berührung, mit philosophischen Theorien des französischen Strukturalismus und Poststrukturalismus, Und vor allem diese neuen Konfigurationen werden dann wieder wirksam in diesem Übergang, den wir als Übergang vom Operaismus zum Postoperaismus versuchen zu beschreiben, nämlich mit einem neuen Blick auf gesellschaftliche Verhältnisse, der schon auch sehr stark mitbestimmt ist durch diese Erfahrung oder diesen Austausch mit dieser französischen politischen Philosophie.
Non vuole più servir forza che ha e non ha più paura del padrone di chi vuol trasformare il mondo in cui viviamo nel mondo che vogliamo di chi ormai non c'è tempo dalle fabbriche in rivolta un vento soffia già ovunque arriverà è proprio un vento rosso che non si può fermare è unisce chi ha deciso di lottare per il comunismo, per la libertà prendiamoci la città per il comunismo, per la libertà prendiamoci la città se occupa le case chi non ce le ha unisce tutta la città si lotta nei quartieri per non pagare i fitti difendere le case dagli sfratti si lotta e si vive in maniera comunista non c'è posto per il fascista la giustizia proletaria ricomincia a funzionare con il processo popolare dalle fabbriche in rivolta un vento soffierà ovunque arriverà è proprio un vento rosso che non si può fermare e unisce chi ha deciso di lottare per il comunismo, per la libertà prendiamoci la città per il comunismo, per la libertà prendiamoci la città proletari in divisa si ribellano perché hanno capito che anche la caserma come la prigione è un'arma del padrone e la loro lotta avanza con la nostra unità verso la libertà dai quartieri alle caserme dalla fabbrica alla scuola è tutta una lotta sola dalle fabbriche in rivolta un vento soffierà ovunque arriverà è proprio un vento rosso che non si può fermare e unisce chi ha deciso di lottare per il comunismo, per la libertà prendiamoci la città per il comunismo, per la libertà prendiamoci la città la scuola dei padroni non funziona più ma solo come base rossa la cultura dei borghesi non ci frega più l'abbiamo messa nella fossa anche nelle galere della repressione cresce l'organizzazione vuoteremo presto tutte le prigioni per fare posto a tutti i padroni. Dalle fabbriche in rivolta un vento soffierà, ovunque arriverà. È proprio un vento rosso che non si può fermare e unisce chi ha deciso di lottare. Per il comunismo, per la libertà, prendiamoci la città. Per il comunismo, per la libertà, prendiamoci la città. Per il comunismo, per la libertà.
Leider ist die Qualität natürlich nicht so besonders, aber das, was da zum Schluss zu hören war, war noch ein Lied aus jenen Tagen, Anfang das 70er Jahre in Italien, Prendiamoci la città, also nehmen wir uns die Stadt. Vorhin, vor der Nummer, habt ihr eben einmal Martin Birkner gehört mit diesem historisch gehaltenen Abriss zum Operaismus. Der nächste Block gehört jetzt noch einmal dem zweiten Autor dieses Einführungsbandes zum Operaismus bzw. Postoperaismus, also Robert Voldin. Und in diesem zweiten Block geht es jetzt vor allem um den Begriff der Multitude, der ja vor allem bei Hart und Negri ganz eine zentrale Rolle spielt, aber wahrscheinlich auch der Begriff ist in dieser ganzen Diskussion der letzten Jahre, der am meisten umstritten ist, meisten diskutiert wurde und wir da am meisten oder sehr viel auf Ablehnung gestoßen ist. Aber was dieser Begriff überhaupt meint, wird uns jetzt einmal Robert Voldin erzählen.
Also ich gehe jetzt nur auf einen relativ kleinen Bereich ein, der aber natürlich heiß diskutiert ist. In der Theorie von Hart Negri spürt natürlich die Entwicklung der Souveränität von den eher staatlich organisierten kapitalistischen Strukturen zu jetzt überstaatlichen eine große Rolle, aber darauf gehe ich nicht so genau ein, sondern ich gehe darauf ein, was das dagegen ausmacht, was unter dem Begriff der Multitude läuft. Da muss ich zuerst auf etwas eingehen, was sehr gern im Marxismus verwendet, auf den Begriff der Dialektik. Bei Negri ist die Vermittlung aus Teil der Dialektik, ich komme gleich dazu, beinahe ein Schimpfwort, also das Schreckliche, das, was uns jeweils in die herrschenden Strukturen hineingebracht hat. Und Dialektik ist jetzt so gemeint, da gibt es zuerst die vorgefundene kapitalistische Struktur, dann gibt es das subjektive Element der Arbeiterinnenklasse, organisiert oder nicht organisiert, der Partei. Und das Ergebnis der Vermittlung, was dann rauskommt, ist dann verstaatlichte Arbeiterinnenklasse wie Sozialdemokratie oder realer Sozialismus. Und eben die Theoretiker, Männer eigentlich, also die großen Männer, die diese Vermittlung nicht wollen, wieder in eine herrschende Struktur hinein, haben verschiedene Vorstellungen, wie das gehen kann. Da ist einmal John Holloway, der geht aus, also verbindet den Operaismus mit der kritischen Theorie, um dann eben nicht zur Vermittlung zu kommen, sondern bei der Negativität stehen zu bleiben. Wobei es dieses subjektive Aufbegehren eben nicht nur eine organisierte Partei ist, sondern die Vielfältigkeit der Revolte. Und drum auch die Perspektive der Selbstorganisation, der verschiedenen revoltierenden Elemente, die auf der ganz klaren Ebene, auf der Ebene des Schreis anfangen. Also das Herauszukommen aus der Integration durch die Dialektik wird da als negative Dialektik, als Negation nur gedacht. Also es ist so, der Kapitalismus, die herrschenden Strukturen negiert unsere Bedürfnisse, unsere Wünsche und in der Negation dieser Negation ist dann unsere Revolte und dann die Selbstorganisation und die Chancen, die Risse in Richtung einer neuen Gesellschaft. Hart und Negri versuchen dieses dialektische Denken zu überwinden, indem sie alles sagen, die Dialektik hat eine Herrschaftsfunktion gehabt in dieser geschichtlichen Entwicklung und es ist eigentlich das Positive. Es gibt eben diese Multitude, zu der ich noch genauer kommen wir werde, die praktisch in unserer Selbstorganisation, in der Selbstorganisation der Revolte besteht und das dialektische Gegenüber der herrschenden Struktur ist in Wirklichkeit nur mehr eine leere Schale, die die Unterdrückung hauptsächlich durch Repression, aber auch verschiedene Formen der Disziplinierung und so zusammenhält und durch einen Prozess der Revolte, der dann Selbstorganisation von uns selber ist oder von der Multitude ist. Es ist sehr leer, immer wenn ich diesen Begriff der Multitude verwende, aber halt sozusagen das, die, dann kommen sie dazu, die emanzipatorischen Elemente schon in der Selbstorganisation jetzt in dieser herrschenden Gesellschaft zu suchen und zu finden. Was eigentlich eine sehr auch traditionell marxistische Sichtweise ist, dass also eine emanzipatorische Überwindung des Kapitalismus nur durch den Kapitalismus durch passieren kann. Im Buch Empire bleibt es so abstrakt, wie Sie jetzt gesagt haben. Und im Buch Multitude geht es eigentlich auch kaum darüber hinaus. Aber ich versuche jetzt trotzdem eine Perspektive anzubieten, indem ich verschiedene Elemente, wie Multitude charakterisiert werden kann und muss. Also das sind jetzt nicht verschiedene Definitionen, sondern die spielen alle ineinander. Und das sind einmal, das ist nur die Frage, mit welchen fange ich an, die historische Multitude, das wird sehr mehr fast von Paolo Virno beschrieben als Toni Negri und Michael Hart. Es ist so, in der Moderne hat sich gegen die Vielfältigkeit der Bedürfnisse und Wünsche der Individuen, der Menschen, der Singularitäten, vereinheitlichende Strukturen durchgesetzt, also das, was dann Staat, Nation, Volk ist. Parallel dazu hat es aber immer die Revolten, das Aufbegehren gegeben, also die Multitude ist nur in die Unsichtbarkeit gedrängt worden, und wobei aber diese Integration in die moderne Souveränität, in die herrschenden Strukturen, in Nationen, Staaten, sie ja ausgedrückt hat in die Organisationsformen der Oppositionen. Also dass jetzt zum Beispiel die Arbeiterinnenbewegung auch auf Repräsentationsstrukturen, auf vereinheitlichende Strukturen aufgebaut hat. Daneben hat es aber immer viel mehr an Kämpfen gegeben. Also es auch während zum Höhepunkt der Kämpfe der Arbeiterinnenbewegung, zum Beispiel zur Zeit der Oktoberrevolution 1917, war das immer mit breiten Bewegungen auch in andere Bereiche verbunden. Also die Sexualreformbewegung, die erste Schwulenbewegung, die erste Frauenbewegung, kulturelle Aufbrüche gerade um diese Zeit. Und zusätzlich auch das, was Arbeiterinnenbewegung organisiert hat, war auch nicht unbedingt nur auf den Widerspruch Lohnarbeit-Kapital bezogen, sondern hat sich auf den Bereich außerhalb, auf den Lebensbereich außerhalb, also dass jetzt die Sozialdemokratie war nicht einmal hauptsächlich in den Fabriken organisiert, sondern in den Wohnvierteln, also über die Reproduktionsstrukturen, über die sozialen Strukturen. Also diese Multitude, das Leben an sich, hat immer daneben existiert, neben den herrschenden Strukturen. Sichtbar wird diese Vielfalt der Revolten und Unterschiedlichkeiten spätestens dann auch mit Theoretisierung ab den vielfältigen Bewegungen nach 1968. Also es sind dann immer der Aufbruch 1968 war nicht nur ein Kampf der Arbeiterinnenklasse, sondern eben in der ganzen Vielfalt, wie es oft genug aufgezählt worden ist, also Ökologie, Feminismus, sogenannte identitäre Minderheiten und so weiter. Kulturell Drogen, Musik gegen die Disziplinierungen. Und dieses Sichtbarwerden der Multitude hat eigentlich genau zur Krise der oppositionellen Organisationsformen geführt. Also das, was als Krise der Linken gilt, also der linken staatsförmig organisierten Strukturen. Und genau aus dem Grund kann man aus dieser historischen Beschreibung der Multitude eine Perspektive sehen, die eine emanzipatorische Überwindung des Kapitalismus sichtbar macht. Ein bisschen damit zusammenhängt das, was als politisches Charakteristikum der Multitude, da bringt Negri als Beispiel immer die Demonstration in Genua. Ich möchte jetzt lieber als Beispiel die Bewegung, zumindest in Wien, gegen Schwarz-Blau 2000 bringen, wo das Wichtige war, dass dass nicht mehr eine einheitliche Repräsentation, eine Front gegen irgendwas war, sondern die Vielfalt der Bedürfnisse, dass es außer einer ganz relativ oberflächlichen Klammerforderung, dass das Mensch gegen diese Regierung ist, die vielfältigen Bedürfnisse gegeben hat von schwulen Lesben, Feministinnen, dann auch Sozialschülerinnen, Arbeiterinnen, auch waren sie ein bisschen diszipliniert worden durch die Arbeiterinnenorganisationen. Aber eben keine vereinheitlichende Repräsentation möglich war. Und das deutlichste Kennzeichen für mich war ein Ereignis, also es hat ja diese Krawalle am 4. Februar 2000 gegeben, die Angelobung der Regierung damals, die halt ein bisschen im Gemüsehagel passiert ist. Und da hat eine Organisation, die sehr wichtig im Engagement gegen Haider war, aber zu keinen Demonstrationen aufgerufen hat, aber es war zu dieser Zeit, waren tägliche Demonstrationen, gesagt, wegen dieser gewalttätigen Auseinandersetzungen muss die Demonstration am nächsten Tag abgesagt worden, die sie gar nicht aufgerufen haben oder so. Und es sind trotzdem 10.000 Leute am nächsten Tag gekommen. Also es war nicht mehr möglich, dass sie so ein repräsentatives Element darüber setzt. Das dritte Charakteristikum der Multitude ist, dass es trotz allem ein Klassenbegriff ist. Und zwar ist doch weggehend von dem traditionellen Klassenbegriff. Insofern, weil ja Hart Negri in ihrer Theorie davon ausgehen, dass Ausbeutung eben nimmer nur über die Lohnarbeit allein funktioniert. Es hat schon im Fordismus bedeutet, dass hohe Löhne gezahlt worden sind, dass der Konsum in den Zyklus der Kapitalreproduktion einbezogen worden ist. Immer schon waren im Dienstleistungsbereich die Körperlichkeit oder die Affektivität, das Lächeln der Kellnerinnen, auch in die Ausbeutung einbezogen. Indirekt die Beziehungsarbeit ist in die Ausbeutung einbezogen. Und insofern, wo es Ausbeutung gibt, gibt es einen Kampf dagegen. Und insofern ist es in diesem Kampf, Auseinandersetzungszusammenhang, ist eben die Multitude aus Klassenkonzept zu sehen. Und jetzt kommt aber wirklich das vierte. Das ist das ontologische, die ontologische Multitude. Ontologie ist sozusagen das Sein als Sein, das was wirklich ist. Dahinter steht, was wirklich ist. Ich habe ja ein bisschen ein Problem mit Ontologie überhaupt. Aber es ist.
Tun wir so als ob.
Aber es ist das im Prinzip das alltägliche Leben, unsere Wünsche, unsere Bedürfnisse, unsere Kommunikation, unsere aktuelle Produktivität, also alles, was wir tun, wir als Menschen da in den Ereignissen, in unseren Zusammenhängen, eben die Kooperation, Kommunikation, Beziehungen, das Gemeinsame, das Kommune, heißt bei Negri eben die Multitude ist. Wo dann auch die Perspektive ist, dass eigentlich die Selbstorganisation unseres Lebens, verbunden mit der Selbstorganisation in der Revolte, bereits auf eine emanzipatorische Überwindung des Kapitalismus hinausweist.
Viel Zeit bleibt ja nicht mehr in der heutigen Sendung. Zu hören gab es eben noch Robert Fultin und davor Martin Birkner, die beiden Autoren des Buches Postoperismus von der Arbeiterautonomie zur Multitude, Geschichte und Gegenwart, Theorie und Praxis. Dieses Buch ist 2006 beim Schmetterling Verlag in der Reihe Theorie.org erschienen. Zu hören gab es den Mitschnitt der Präsentation in Graz im Februar 2007. Neben der Empfehlung, sich dieses Buch einmal näher anzusehen, auch noch der Hinweis darauf, dass die beiden Autoren, Redakteure und Mitherausgeber der Zeitschrift Grundrisse sind. Mehr dazu findet sich unter www.grundrisse.net.